Kann ich rausnehmen. Guten Morgen. Danke, Jesus, dass du König bist. Danke, dass du auf dem Thron sitzt. Und danke, dass du da, dass du dich dort hingesetzt hast und dass du dort sitzen bleibst, dass du ewig bist. Das, was du getan hast, ewiges und vollkommen. Wir danken dir dafür, Papa. Ich lese euch vor aus einer Stelle im Josua. Da heißt Josua 1. Um das vielleicht geschichtlich einzuordnen, da war das Volk Israel durch die Wüste gegangen. Mose hat sie durch die Wüste geführt und an die Grenze zum verheißenen Land am Jordan und ist gestorben. Und Josua hatte den Auftrag, das Volk Gottes durch den Jordan ins verheißene Land zu bringen, dort wo die Riesen waren. Und da heißt es in 1,6, das ist Gottes Zusage oder Aussage gegenüber Josua: sei stark und sei mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und sei mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und das war die Zusage von Gott an Josua im Alten Bund. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist das eine Aufforderung, stark und mutig zu sein und geknüpft an eine ganze Reihe von Bedingungen. Zumindest steht es da so. Da heißt es, weiche nicht davon ab, weder zur Linken noch zur Rechten. Dieses Buch des Gesetzes soll in deinem Ganzen soll nicht von deinem Mund weichen, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und dann darfst du stark und mutig sein und nicht erschrecken und dich nicht fürchten. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Wir wissen, dass das in der ersten Instanz für eine kurze Zeit von Erfolg geprägt war und dann irgendwann einfach schlichtweg in die Hose gegangen ist, weil das Volk Gottes nicht dazu geschaffen war, ein perfektes Werk zu vollbringen. Und das war die Grundlage dafür, dass Jesus kam. Jesus hat die Bedingungen, die da beschrieben sind, in persona für sich selber, durch sich selber und durch das Werk, was er vollbracht hat, erfüllt. Er hat die Bedingungen erfüllt und übrig geblieben ist genau das: sei stark und sei mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Jesus hatte ein perfektes und vollkommenes Werk vollbracht am Kreuz von Golgatha. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Und er hat dadurch genau dieses potenzielle Fehlverhalten in unserem Leben, das, was wir im Alten Bund für das Volk Gottes sehen, aufgehoben. Er hat Sünde aufgehoben. Ich werde heute ein paar Dinge sagen und werde euch die Bibelstellen dazu benennen, ohne dass wir sie lesen. Wir lesen ein paar Bibelstellen, aber ein paar, die gebe ich euch nur an, die könnt ihr, wenn ihr wollt, nachlesen und prüfen, ob das stimmt, was ich sage. Fakt ist, dass in der Bibel im Hebräer 9,26 steht, dass Jesus durch sein Werk die Sünde aufgehoben hat. Was er getan hat, definiert, er hat den neuen Bund eingeleitet und das, was er getan hat, durch sein Werk definiert mein Sein und meine Identität. Ich bin abgewaschen, ich bin geheiligt und ich bin gerechtfertigt durch den Namen Christi und durch seinen Geist. 1. Korinther 6,11. Und nicht mehr das zählt, was ich getan habe oder was ich tue, sondern das, was er für mich getan hat. Das Ende, er hat das Ende des Gesetzes eingeläutet. Das Ende des Gesetzes ist in Christus Jesus. So steht es im Römer 10, 6. Und er ist einmal gestorben und der Tod herrscht fortan nicht mehr über ihn. Und wenn ich in ihm bin, dann herrscht der Tod nicht mehr über mich. Er ist der Sünde gestorben und ich mit ihm. Er lebt in Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Vater und ich mit ihm. Das ist etwas, was vollzogen worden ist. In dem Moment, wo ich ihm Einlass gewährt habe in mein Leben. Und das ist etwas, was fester Bestandteil und unumstößlich ist. Das ist das, was Jesus gebetet hat im hohepriesterlichen Gebet, ehe er ans Kreuz gegangen ist. Und dann durch sein Werk und die Vollendung seines Werkes bewirkt hat. In seiner Auferstehung ist es zu einer Realität geworden, in der wir stehen. Und das, was er vollbracht hat, beschreibt der 1. Petrus, es ist ein einmaliges Werk, was unverwelklich, unverbrüchlich und unvergänglich ist. 1. Petrus 1,3 ist ein unvergänglicher Gnadenerweis unseres himmlischen Vaters, der zur Vollendung gebracht ist. Jesus ist gestorben und wir sind Erben dieser Verheißungen Gottes. Aller Verheißungen Gottes, die in seinem Wort niedergeschrieben stehen. Wir leben im vollkommenen Werk Christi. Wir leben in dem, dass Jesus etwas begonnen hat und es zu Ende gebracht hat. Wir leben in dem Ja und Amen zu jeder Verheißung Gottes. Nochmal, wir leben in dem Ja und Amen jeder Verheißung Gottes für seine Kinder. Darin leben wir. Das ist unsere Grundlage. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Das ändert sich nicht morgen. Das ändert sich weder durch Corona, noch durch Trump, noch durch Erdogan, noch durch was diese Welt erlebt. Das war, so ist und wird so bleiben in Ewigkeit. Und wir lesen mal den Römer. Römer 6, 4. Im Römer 6, 4 heißt, so sind wir nun mit ihm begraben, worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also wir sind in den Tod Christi hineingetauft und wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen in seiner Auferstehung, sein Auferstehungsleben. Das ist das, was der 2. Korinther 5,17 beschreibt, dass Altes vergangen ist und Neues geworden ist in Christus Jesus. Und das Neue, wenn wir uns das genau anschauen, im griechischen Urtext heißt es nicht, ich bin durch die Waschanlage gefahren oder ich bin rundum erneuert, so wie man das vielleicht mit Autos macht oder aufbereitet, bevor man sie verkauft, damit man die Kratzer nicht sieht. Sondern das im griechischen Urtext heißt das Neue etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat. Was Neues, einzigartiges Neues, was es vorher nicht gab, zu dem sind wir gemacht worden. Das hat Gott mit uns geteilt. Ich hab mich vielleicht schon ein paar Mal sagen hören, wir sind durch das, was Jesus getan hat, zurückversetzt in den Ursprungszustand, in den Garten Eden. Ich würde gerne da nochmal was draufsetzen. Ich glaube, es ist besser. Es ist besser. Es ist deswegen besser, weil Adam und Eva durften in den Garten wandeln, ihn verwalten und in der Kühle des Abends Gott begegnen. Wir begegnen nicht Gott in der Kühle des Abends. Gott hat sich entschieden, in uns zu wohnen. Wir sind dauerhaft mit ihm verbunden, unabhängig von dem, wo wir gerade sind, wie wir gerade sind und was wir gerade sind. Das kommt im Römer 8 dann, wenn wir weiterlesen. 8,39, da heißt es, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn wir dann den Kolosser lesen, dann wissen wir, was uns da geworden ist. Kolosser 2,8. oder am besten 2,9. Dann heißt es, da geht es über Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und dann beschreibt er die Beschneidung, die nicht im Fleisch geschieht, sondern im Herzen. Und beschreibt den Schuldschein, der gelöst ist aufgrund des Gesetzes, was erfüllt ist in Christus Jesus. Und schreibt dann in 14, indem er ihn ans, in 15, er hat die Gewalten und die Mächte, oder 14 vielleicht, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumphzug über sie gehalten. Er schreibt über Jesus und schreibt über das Kreuz und über das Werk von Jesus am Kreuz. Und was sind wir? Wir sind in den Tod Christi am Kreuz hineingetauft und wir leben in seiner Auferstehung. Er schreibt über unser Erbe. Er schreibt über unseren Status. Er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat der Triumphzug über sie gehalten. Glaubt nicht nur, dass Gott in Christus Jesus, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war, sich in uns hinein investiert hat und uns Anteil an der Fülle gegeben hat, sondern dass das unseren Status beschreibt und nicht weniger. Wir sind dazu berufen, so wie er, im Leben zu herrschen durch den einen Christus Jesus, Römer 5, 17. So wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zu ewigem Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist was, das hören wir immer wieder, das hören wir von Zeit zu Zeit, aber es darf, und wenn wir das erleben wollen, muss es von bildhaft gesprochen da hinein. Da muss es pulsieren. Da muss es zur Offenbarung werden. Das ist das, was Jesus hat dem Hauptmann gesagt, im Angesicht des Todes seiner Tochter. Was hat er ihm gesagt? Dem Jairus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich meine, dem hat sein Diener gerade erklärt, dass seine Tochter tot ist. Also wir denken über Corona nach und wie hoch die Sterblichkeitsrate ist. Der hat gehört, dass seine Tochter tot ist. Und die war faktisch tot. Und Jesus hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist das, was er zu jeder Situation, über jedem Umstand in unserem Leben sagt. Und das kann er sagen, weil er ihn überwunden hat. Weil er überwunden hat und uns in dieses Überwinden eingebunden hat, uns zu Überwindern gemacht hat. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, egal wie der Umstand ist. Da höre ich immer wieder auf so, da kriegst du immer wieder mal so ein Feedback, ja, das kannst du so schwarz-weiß nicht sehen. Das ist so ein bisschen blauäugig. Weil die Situation sieht so und so aus, die ist vielschichtiger, die ist komplexer. Unser Gott kann so komplex nicht denken. Ich sage euch eins, wir können uns so viele blaue Augen einfangen, wie wir wollen, solange wir den Boxkampf gewinnen. Und ich sage euch eins, unserem Herrn in einer kindlichen Art und Weise zu vertrauen und ihm zu folgen, das ist nicht blauäugig, das ist das Einzige und das Beste, was wir tun können. Dazu gibt es keine Alternativen. Und selbst wenn wir denken, wir laufen gerade auf dem Wasser und es ist herausfordernd, dann stehen wir auf Fels. Warum? Weil er unser Fels ist und weil er den Weg gebahnt hat und es auf diesem Weg bereitete Werke gibt seit jeher. Und wenn das nicht tragfähig ist, dann was soll denn sonst tragfähig sein? Wenn das nicht überdauert, was soll denn sonst überdauern? Und wir haben jemand, der bürgt dafür, dass es wahr ist. Jesus selber ist der Bürge dieses besseren Bundes. Wir haben den ersten Bund gehört oder einen Teil dieses Bundes, was er gegenüber Josua gesagt hat. Und Gott selber sagt in seinem Wort, dass es einen besseren Bund gibt. Hebräer 7, 22. oder ja, 21. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und da wird beschrieben, wie im Alten Testament die hohen Priester sich zuerst selber reinigen mussten, dann ins Allerheiligste und so weiter. Und Jesus, es hat einmal als hoher Priester dieses vollkommene Werk für immer vollbracht. Und er ist damit eines besseren Bundes Bürger geworden. Jesus bürgt dafür. Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund ist nach meinem Verständnis auch, dass Gott im Alten Bund einen Bund mit seiner Schöpfung gemacht hat. Mit seinen Kindern. Richtig? Mit wem hat er diesen neuen Bund geschlossen? Mit seinem Sohn. Er hat mit seinem Sohn diesen Bund geschlossen. Und wir sind Kraft seiner Gnade da hineinversetzt in diesen Bund. Das ist ein großer Unterschied. Die Variable, die Inkonstante im alten Bund sind wir. Im neuen Bund gibt es keine Variable, es gibt keine Inkonstante. Es gibt nur Jesus, der diesen neuen Bund mit dem Vater gemacht hat und der dafür bürgt, dass das, was vorbereitet ist, zustande kommt, damit das, was verheißen ist, Wahrheit und Realität wird. Und wodurch wird dieser Glaube in uns wirksam? Durch Liebe. So beschreibt es der Galater. Durch Liebe wird Glaube wirksam. Und selbst da hat Gott vorgesorgt. Könnte er sagen, ja, dann muss ich irgendwie Liebe aufbringen, müssen wir nicht. Gott hat das getan, was Jesus verheißen hat. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel zum Vater und ich sende euch den Beistand. Und durch den Beistand, durch den Geist Gottes hat er was getan. Er hat seine Liebe in mein Herz ausgegossen. Gott ist gemäß 1. Johannes Liebe, sein Wesen ist Liebe und er hat sich selber ausgegossen in mich hinein. Und diese Liebe, die in mir lebt, Gottes Wesen, was in mir lebt, aktiviert und befähigt mich zu glauben und zwar das zu glauben, was er getan hat und was schon Bestand hat. Das heißt, er hat komplett vorgesorgt. Er hat mich geschaffen, er hat dich geschaffen, er hat uns geschaffen, um der Welt sein Wesen zu offenbaren, seine Liebe zu offenbaren und auch vor allem zu zeigen, was noch kommt. Wir sind natürlich affektiert von dem, was wir hier erleben auf dieser Welt, aber wir sind nicht abhängig davon. Weil unser Zuhause ist woanders. Unser Zuhause ist in den himmlischen Orten. Sitzen zur Rechten des Vaters in Christus Jesus. Das ist unser Himmelsrecht. Unser Bürgerrecht. Unsere Nationalität. Und was hält uns dann ab? Oder immer wieder ab? Das ist allein unser Denken. Das ist allein unsere Wahrnehmung hier in dieser Welt. Wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir sie dann durchdenken, wie wir sie fühlen, wie wir sie verstehen oder auch nicht verstehen, das hält uns ab, dieses Thema einfach kindlich, blauäugig, in einer ganz analogen Art und Weise zu nehmen, wie es ist, zu konsumieren und zu erleben. Das ist unser Denken. Ich sage euch ein Beispiel aus unserem Haushalt. Wir haben ein Glas Karottenpesto im Kühlschrank stehen oder hatten. Und die war total lecker. Pesto, sagt euch was, oder Kräuter und Gemüse in Öl und viel Knoblauch dazu. Und das stand da und ich habe die aufgemacht und habe einen Teil davon gegessen und wieder in den Kühlschrank gestellt. Und das, was das Pesto hat so an sich, solange sie im Öl ist, solange das ganze Ding, was da drin ist, im Öl ist, dann kann man die ewig aufheben. Wenn du das Glas aufmachst und es kommt Sauerstoff hin, dann kommt der obere Teil des Glases mit diesem Sauerstoff in Verbindung und dann machst du es zu und dann machst du es beim nächsten Mal auf und irgendwie ärgerst dich, obwohl alles das, was die Pesto ausmacht im Öl ist, also oben dann Schimmel. Und das ist mir genauso gegangen und als ich dann mit Zewa diesen Rand abgewischt habe, weil die Pesto ist deswegen ja nicht schlecht, die ist ja im Öl. Gott hat mir gesagt, genau so ist es, schau. Das ist, du musst nicht den Rand abwischen. Damit du da hineinkommst zu der Pesto, sondern du musst alles eintauchen ins Öl. Du musst gänzlich alles eintauchen. Alles, was da dazu gehört. Er ist derjenige, so beschreibt es die Bibel, der allem Leben Odem gibt und alles gibt. Apostelgeschichte 17,35. Und der alles durch das Wort seiner Macht trägt. Hebräer 1,3. Das heißt, es gibt kein Problem mehr. Es ist alles geregelt, es ist alles gesettelt. Es ist schlichtweg unsere Sichtweise und unser Denken, was erneuert werden darf. Ich sehe sehr wohl die aktuelle Situation um Corona. Und wie jeder von euch sind wir davon auch betroffen, als Familie, in den Betrieben. Aber die Frage ist, ändert das irgendwas an der Gnade Gottes? Ändert es irgendwas am vollbrachten Werk Christi? Ändert es irgendwas an meinem Zugang zum Gnadenthron Gottes, den mir mein hoher Priester und Bruder Jesus freigeräumt hat? Ändert es irgendwas an seiner Liebe zu mir, die er ausgegossen hat durch seinen Geist in mich hinein? Ändert es irgendwas daran, dass er ewig ist und alles überdauert und ich mit ihm? Ich sage euch, es ändert überhaupt nichts. Das ist nicht mehr relevant, weil Gott ist unabhängig von Raum und Zeit. Er kennt die Problematik gar nicht und hat sich trotzdem ihrer angenommen und uns da herausgenommen. Es geht um unser Denken, damit geht es eigentlich im Kern um unser Herz. In mir lebt das vollbrachte Werk Christi, wie auch in jedem von euch, der an Jesus Christus glaubt. Es lebt in mir, lebt das vollbrachte Werk Christi. Und gerade in so Problemzeiten, wie wir aktuell haben, vielleicht gerade, das lebt auch in diesen Zeiten in uns und gerade vielleicht da, ist es entscheidend, dass es das tut, weil das Licht leuchtet in der Dunkelheit und je dunkler es ist, umso heller strahlt das Licht. Und was heißt es im Klartext? Für uns heißt es, uns darauf zu fokussieren und nichts anderes. Kolosser beschreibt es. Kolosser 3:1. Dazu fordert dann der Schreiber auf. Das wird beschrieben mit himmlischem Sinn. Der alte und der neue Mensch, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, getauft in seinen Tod, lebend in seiner Auferstehung. Wir sind gemeint. So sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich würde jetzt diese Vorsilbe wegnehmen mit dem verborgen und würde einfach mal, wenn ihr das erlaubt, schreiben, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist geborgen, ob förder, geborgen, in der Hand Gottes mit dem Christus in Gott. Das sind wir. Was also tue ich? Ich schaue da drauf. Auf dass mir das nicht nur, dass ich nicht nur das habe, was mir gegeben ist, sondern dass es mir bewusst wird. Ich beschäftige mich, das ist vielleicht die einzige Anstrengung, die wir haben, ist, dass wir uns bewusst damit beschäftigen, was uns gegeben ist. Wie Weihnachten, oder? Ich lasse doch meine Weihnachtsgeschenke nicht unter dem Baum stehen und gehe auf Silvester zu und sage, ja, die sind da wohl gut. Sondern ich beschäftige mich damit aktiv. Auf das mir bewusst wird, was ich bekommen habe. Auf das ich es begreife, auf das ich es ergreifen kann und auf das ich es dann erleben kann. Das ist ein Prozess. Und ich habe jemanden, der mich begleitet. Das ist der Heilige Geist. Das ist der beste Ratgeber, der beste Führer, der beste Überführer, der beste Tröster, der beste was auch immer. Weil es ist der Geist, der bei Gott ist und der in mir lebt. So, aber ich beschäftige mich damit, auf dass ich sehe, was wirklich Wahrheit ist und was wirklich Realität ist. Wir können das schon anschauen, was wir sehen. Die Frage ist immer nur, was ist Realität davon in unserem Leben und für uns relevant? Das ist ein großer Unterschied. Ich sage euch eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist der 2. Könige 6. Das ist der Elia und der Gehasi, sein treuer oder mehr oder minder treuer Diener, je nachdem. 1. Könige 6. Ihr zählt 6, 8 bis 17. Oder eigentlich bis 23. Ich lese euch das nicht alles vor. Fakt ist, der König von Aram hat Israel bedrängt und sie waren in der Überzahl. Deutlich in der Überzahl. Und Elisa hat von Gott immer wieder mitgeteilt bekommen, was der König von Aram als nächstes tun wollte gegenüber dem Volk Israel, und hat es dem König von Israel verkündet als in seiner Funktion als Prophet, und er hat darauf reagiert, bevor der König von Aram es eigentlich getan hat. Und dann hat sich der Aram so geärgert, dass er gegen den Ort gezogen ist, wo der Elisa samt seinem Diener Gehasi gelebt hat. Und der Gehasi schaut aus dem Fenster und sagt: Oh mein Gott, schau mal da draußen, Tausende von Kriegern. Das sind viel zu viele, wir sind verloren. Und die Antwort vom Elisa war: Im Angesicht dieser Feinde. Es war jetzt nicht so, dass da keiner da war. Es ist genauso wie Corona nicht da ist, sondern Corona ist da. Und jedes andere Problem in unserem Leben ist auch da. Der hat es nicht negiert. Der hat gesagt: Ja, sehe ich. Und dann sagt Elisa, ja, oder 15 heißt es: Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Elisa aber sagte: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Größer ist der, der in uns lebt, als wie wer. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht, dass er mit den Augen seines Herzens sieht, dass ihm bewusst wird, dass er begreift, ergreift und erleben darf in seinem Leben. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er sah, sie, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte: Schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und das Ende war, dass sie in die völlig falsche Richtung gelaufen sind, inmitten des Landes Israel waren und eigentlich bloß nur leichte Beute gewesen wären. Keine rationale Lösung, ne? Nicht zu verstehen, sondern nur mit den Augen unseres Herzens zu sehen und zu ergreifen und zu erleben. Und genauso ist das vollbrachte Werk Christi in uns. Nur mit den Augen unseres Herzens zu sehen, zu ergreifen und zu erleben. Aber es ist Realität. Es ist Realität. Und wir dürfen auch nichts anderes mehr anschauen. Sage ich das ganz ehrlich. Das ist wie mit dieser Blauäugigkeit. Was sollen wir denn anders anschauen? Wo ist denn ansonsten Konstanz in dieser Welt? Wo ist denn Zuverlässigkeit? Und bei unserem Herrn wissen wir, dass er der Gleiche ist, jeher, heute und in Ewigkeit, dass seine Gnadenerweise unverwelklich, unverbrüchlich und unvergänglich sind. Das heißt, das ist das, was wir anschauen und nichts anderes. So beschreibt Paulus das so als: Ich kenne nur ihn, Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt. Und wenn ich weiß, dass er gekreuzigt ist, dann weiß ich, dass er auferstanden ist. Wenn ich weiß, dass er auferstanden ist, dann weiß ich, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Wenn ich weiß, dass er zu Rechten des Vaters sitzt, dann weiß ich, dass er als mein hoher Priester sich dauerhaft, ewiglich und in vollkommener Art und Weise für mich verwendet. Und dann weiß ich auch, und das ist das Beste, dass das stimmt, was er zugesagt hat, als er gegangen ist, nämlich dass der Beistand vom Vater gekommen ist. Das Unterpfand meines Heils. Seine Anzahlung auf mein himmlisches Erbe, der Heilige Geist, mit dem ich versiegelt bin, so beschreibt es der Epheser 1, 13, 14. Bin versiegelt mit dem Siegel Gottes, mit dem der König aller Könige ist, Gott aller Götter ist oder vielleicht allein Gottes. Und der mich anleitet, der uns in diesem Prozess des Begreifens, Ergreifens und Erlebens anleitet und uns hilft, der quasi Standleitung ist zwischen Papa und mir und der dazu berufen ist, uns in die ganze Wahrheit zu führen. Das steht im Johannes 16, 13. Was ich damit sagen will, ist, dass wir oft in unseren Gedanken, in unseren Worten und den daraus resultierenden Werken, auch in unserem Gebet, in dem, wie wir Gott nahen, was von ihm erbitten, wo er eigentlich da sitzt und sagt, hast du schon, hast du schon. Habe ich dir schon gegeben. Fehlt nichts mehr. Fang an. Lauf los. Tu's. Kein Problem, wenn du hinfällst. Lauf weiter. Das ist zu Ende gebracht. Du bist ans Ziel gebracht. Unsere Zukunft liegt nicht vor uns. Und wir müssen auch nicht so beten, als würde sie vor uns liegen. Unsere Zukunft ist begründet vor 2000 Jahren am Kreuz von Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Das ist unsere Zukunft. Und wir müssen aufhören, für Dinge zu bitten, die wir schon empfangen haben. Wir müssen aufhören damit. Das ist, ich gebe euch ein Beispiel aus unserem Haushalt. Es gibt wenige Gerichte, die, also mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese, immer noch, seit ich so klein bin, das ist es bis heute. Ja, über eine gute Bolognese geht gar nichts. Das ist eines der wenigen Gerichte, wo ich genau so lange esse, bis der Bauch spannt. Also über das Maß hinaus. Das grenzt fast an Völlerei. Das tue ich dann immer. Das tue ich auch bewusst. Ich esse so lange, bis der Bauch spannt. Weil es einfach so gut schmeckt. Und danach beschwere ich mich, dass der Bauch spannt. Ja? So. Und jetzt esse ich das und esse, bis der Bauch spannt. Und dann gehe ich zu meiner Frau und sage, ich will Spaghetti Bolognese haben. So ist es. So kommt sich Gott vor. Ich habe bis zum Überlaufen, überfließend, gedrückt, geschüttelt, gerührt und überfließend bekommen und stehe da und sage, ich will. Nochmal, unsere Zukunft liegt nicht vor uns. Unsere Zukunft ist begründet und geschrieben durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Und es ist wahr geworden und Realität geworden in unserem Leben, in seiner Auferstehung, in der wir leben. Und es geht darum, dass wir unser Herz darüber zur Ruhe bringen. So, das Anschauen, darüber nachsinnen, das, was im alten Bund Gott zu Josua gesagt hat, denk darüber nach, Tag und Nacht, auf das du Erfolg hast, ist bei uns umgekehrt. Die Formel ist umgekehrt. Wir sind in den Erfolg, in den Sieg, in die Auferstehung Christi hineingepflanzt und trotzdem gilt es darüber nachzudenken, auf das wir verstehen, was uns geworden ist. Dass wir unser Herz darüber zur Ruhe bringen. Dass der Friede einkehrt, den Jesus beschrieben hat. Den Frieden, den er gibt. Nicht den Frieden, wie die Welt ihn gibt, ne, dass wir furchtsam sind, sondern der Frieden, der, du bist der Philipper, beschreibt 4,6, der alles Denken übersteigt und unser Herzen, unser Verstand bewahrt in Christus Jesus, diesen Frieden. Das kommt dadurch zustande, wir haben die Salbung in uns, wir haben den Heiligen Geist in uns. Aber es kommt dadurch zustande, dass ich genau das anschaue und nichts anderes. Dass ich anfange, da wirklich schwarz-weiß zu denken, kindlich, so wie es die Bibel beschreibt. Weil ich glaube, dass es da kein, für mich nach meiner Sicht, gibt es dafür keine Alternative. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Jesus, der ist gestorben und Jesus ist auferstanden und ich bin in seinen Tod getauft, ich wiederhole mich da und ich bin in seiner Auferstehung lebend. Er ist der Same Abrahams, wovon das Wort Gottes im Alten Testament spricht. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde gegangen ist, um zu sterben. Er ist der Erstling unter vielen Brüdern, so wie es der Römer beschreibt. Und ich bin als Bruder Christi geboren. Du bist als Tochter Christi geboren. Du genauso. Ich bin ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Ich bin ein Bruder Christi, du bist eine Tochter Christi. Ich bin ein Freund des Heiligen Geistes, du bist eine Freundin des Heiligen Geistes. Der ist geradezu verliebt. Das ist innige, echte Freundschaft. Und nochmal, das ist das, was wir anschauen, auf das es sich Bahn bricht und Raum bekommt in unserem Herzen und zu einer festen Wahrheit wird und wir zur Ruhe kommen über all dem, was wir da tagtäglich erleben. Das wird uns vor dem nicht verschonen, was wir da alltäglich erleben. Aber es wird uns in eine ganz andere Situation hineinversetzen, in eine ganz andere Haltung. Wir müssen uns immer noch an gewisse Dinge halten, weil sie einfach die Autoritäten vorgeben, verstehe alles. Aber die Frage ist, was ist für eine Haltung hinter dem dran halten? bin jetzt eigentlich fertig. Ich habe nur dazu zwei Bibelstellen, die ich euch gern vorlesen würde. Das ist einmal Hosea 10, die kamen mir so dazu. Da heißt es 10, 12. Seht euch nach Gerechtigkeit und erntet gemäß der Gnade. Brecht euch einen Neubruch. Erntet gemäß der Gnade. Der Gnade, gemäß dem Gnadenerweis, den Gott uns gegenüber erbracht hat. Und das andere ist Jesaja 55. 6. Da heißt es, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Und das zusammengefasst sind Aufforderungen im Alten Bund, die im Neuen Bund uns schon geworden sind. Wir rufen ihn an, während er uns nahe ist. Er ist uns nahe, lebt in uns. Wir ernten gemäß der Gnade, die wir schon empfangen haben. Und es gilt darum, dass wir uns durch die Führung seines Geistes und dass wir realisieren, dass wir da mittendrin stehen, inmitten dieser Gnadenerweise, dass wir auf dem Fels stehen. Und dass wir realisieren, wie fest der ist und wie zuverlässig der ist und wie wunderbar der ist und wie ewig der ist und wie vollkommen der ist. Dass das stattfindet, was der Paulus betet, dass uns die Augen geöffnet werden. Und zwar die Augen geöffnet werden, das lesen wir zum Abschluss. Betet der Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, ihr, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ich und ihr, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in jedem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, wir, der alles in allen erfüllt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der bist, der du bist. Ich danke dir dafür, dass du das getan hast, was du getan hast. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein wunderbarer Vater bist. Dass du Vaterschaft begründet hast, dass dein Wesen Liebe ist und dass du dich selbst in uns hineingegeben hast mit deinem Wesen. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns als der von Gott Berufene in uns Wohnende uns hilfst, uns anleitest, uns führst und uns ermächtigst, genau das zu sehen, zu begreifen, zu ergreifen und zu erleben, was du getan hast, Jesus. Wir loben dich dafür, wir preisen dich dafür und wir danken dir heute und hier jetzt schon dafür, für das, was wir sehen werden. Wir danken dir jetzt und heute schon dafür, Vater, dass unser Herz dafür darüber zur Ruhe kommt, dass wir diesen Frieden erleben, Vater. Du bist wunderbar. Und du bist das Einzige und das Beste, was es gibt. Und es gibt nichts außer dir. Amen.